Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff, guten Abend. Die Tage der Rückblicke aufs Kulturjahr 2019, sie gehen zu Ende, weil morgen das Jahr zu Ende geht. Heute soll die Kunst im Mittelpunkt stehen. Ihre Politisierung, positive wie negative Ereignisse in Museen und bei Ausstellungen auf der ganzen Welt. Anschließend berichten wir über die erste Ausstellung der deutschen Biennale-Vertreterin Natascha Sadre-Hagigian. Und dann geht es um die Persiflage eines Kinderliedes, über das sich Deutschland seit dem Wochenende so erregt, als könne man über Satire und Kunst ernsthaft streiten. Genau, die mit der Oma und dem Hühnerstall. All das ist Kultur heute. Guten Abend. Hanno Rauterberg ist stellvertretender Feuilletonchef der Wochenzeitung Die Zeit und deren angesehener Kunstkritiker und als solcher ein Kollege, der in diesem Jahr wahrscheinlich so viele Ausstellungen, Messen, Biennalen gesehen hat, wie kaum ein zweiter Kollege. Deshalb habe ich mit ihm über das Kunstjahr 2019 gesprochen und darüber, ob der Eindruck zutrifft, dass die Kunst zwar immer schon politisch war und immer auch diesen Anspruch gehabt hat, dass wir aber 2019 auch mehr politische Debatten über die Kunst und ihre Aspekte geführt haben als vorher.
Ja, mein Eindruck ist das ganz stark, dass wir immer öfter Konflikte erleben, in denen nicht nur vordergründig politische Dinge verhandelt werden, wie zum Beispiel die Klimakrise oder die Frage der Flüchtlinge und solche Dinge mehr, sondern dass das Museum selber sich immer mehr als einen Ort des Politischen versteht, in dem Sinne, als dort ja Dinge ausgestellt werden, die sich einem Machtdenken verdanken. Also die Frage, wie viel Einfluss haben beispielsweise Sponsoren? Wie kommt es eigentlich, dass in einem Museum wie dem Museum of Modern Art in Amerika immer noch mehrheitlich weiße Männer zu sehen sind? Das sind alles Fragen, die schon immer mal wieder thematisiert worden sind, die jetzt aber doch einen starken Rückhalt gewinnen. Und man hat auch den Eindruck, dass die Museen sich beeindruckt zeigen. Also etwa im Whitney Museum in New York musste ein führendes Mitglied des dortigen Vorstandes zurücktreten, weil ihm viele Künstler vorgeworfen hatten, zu Recht, dass er beteiligt ist mit einer seiner Firmen an der Produktion von Tränengas, was wiederum benutzt wurde an der mexikanisch-amerikanischen Grenze, um Leute abzuschrecken oder um Leute eben tatsächlich zu bedrohen. Es gab mehrere Künstler auf dieser Biennale, die dann sagten, wenn ihr dieses Mitglied im Vorstand da weiterhin duldet, dann gehen wir mit unserer Kunst aus dem Museum raus und boykottieren euch sozusagen. Und das ist schon eine sehr ungewöhnliche Konstellation. Bisher war es immer so, dass aufmüpfige Künstler dann im Zweifel vom Museum ausgesperrt wurden und gesagt wurde, naja, dann bauen wir halt das Werk ab, wenn ihr euch nicht unseren Gepflogenheiten anpasst. In diesem Falle war es umgekehrt und am Ende tatsächlich hatten die Künstler Erfolg. Und davon gibt es zahlreiche Beispiele, wo das Museum plötzlich als politischer Ort, als Ort auch der Machtaushandlung begriffen wird.
Und auch als Ort, und das ist vielleicht das Neue, an dem jetzt was passiert, an dem es nicht nur verhandelt und debattiert wird, sondern auch Konsequenzen konkret eingefordert werden.
Ja, und das geht eben bis hin zu der Frage, welche Werke zeigen wir eigentlich? Und da ist tatsächlich das MoMA in New York ein Museum, das klassischerweise sehr rigide Vorstellungen vom Kanon hat, jetzt neuerdings als eines aufgetreten, nachdem es sich nochmal wieder erweitert hat und neu eröffnet wurde, in dem nochmal ganz neue Konstellationen ausprobiert werden. Und im Grunde genommen geht das Museum sogar so weit zu sagen, wir wollen keinen Kanon mehr. Das zeigt sich daran, dass jetzt alle 18 Monate sämtliche Werke rotieren sollen. Nicht alle auf einmal, sondern immer mal wieder ein Saal soll mit ganz anderen Kunstwerken aus der Sammlung, aus den Depots bespielt werden. Und dabei kommen eben auch die Klassiker immer wieder vor, die man so kennt, eben die berühmten Werke aus der Geschichte der Moderne. Aber die werden ergänzt mit Dingen, die man so bislang nicht kannte oder nicht in der Zusammenstellung kannte. Das soll dazu führen, dass immer wieder neu darüber nachgedacht werden kann, welche Bilder, welche Skulpturen eigentlich wichtig sind, wie sie aufeinander bezogen wurden. Allerdings muss man sagen, dass dort auch die Kuratoren jetzt sehr viel mehr Macht haben. Denn vorher ging es immer darum, bestimmte Stile auszustellen, zu sagen, das ist der Kubismus, das ist der Surrealismus. Solche Hilfsmittel fallen jetzt weg und es treten in den Vordergrund die assoziativen Einfälle der Kuratoren, die mal mehr, mal weniger plausibel sein können.
Welche Rolle sollte dabei, Herr Rauterberg, die Political Correctness spielen? Sollten wir diskutieren über Egon Schiele, Paul Gauguin und die sehr jungen Mädchen, mit denen sie sich umgeben und die sie möglicherweise auch missbraucht haben? Kirchner wäre so ein Fall. Die Wand im Zimmer der Bundeskanzlerin, an der mal Bilder von Emil Nolde gehangen haben, ist immer noch leer. Also müssen wir jetzt komplett durchdeklinieren?
Naja, es gab tatsächlich auffällig viele Diskussionen, die sich mit solchen Fragen des ethischen Bewusstseins, könnte man sagen, beschäftigt haben. Etwa was Paul Gauguin, den Sie schon nannten, angeht, der in London groß ausgestellt wurde und wo jetzt einige ernstzunehmende Kritiker forderten, man sollte dessen Werke nicht mehr zeigen, weil er sich ja bekanntlich an Minderjährigen vergriffen hat und außerdem ein Bild der Südsee geprägt hat, das voller Exotismen steckt und das mit der Wirklichkeit nichts zu tun hat, schon gar nicht mit der Wirklichkeit von heute. Und ähnlich war es auch am Beispiel der Diskussion um das Kanzlerbüro, wo bislang zwei Bilder von Emil Nolde hingen, ein Brecher von 1936, also ein Seestück und ein Gartenbild. Die Bilder hingen da sehr lange und unbescholten. Als dann gleichzeitig im Frühjahr eine Ausstellung eröffnete im Hamburger Bahnhof, dem Museum für zeitgenössische Kunst in Berlin, wo Nolde nochmal sehr kritisch befragt wurde, ein weiteres Mal muss man sagen, kritisch befragt wurde und herauskam, dass er tatsächlich ein sehr glühender Verehrer Hitlers war. Man wusste das vorher schon, aber jetzt erschien er noch glühender. Da kam es dann plötzlich den Mitarbeitern im Kanzleramt und wohl auch Merkel selber so vor, als könne man die Bilder dort nicht mehr zeigen. Dann wurde kurzzeitig überlegt, ob man nicht Werke von Schmidt-Rottluff dort zeigen sollte, bis dann herauskam, dass Schmidt-Rottluff sich irgendwann auch mal sehr antisemitisch geäußert hatte, kam also auch nicht in Frage. Das Fazit, die Wand ist bis heute ohne Kunst, ist weiß und nackt. Und in gewisser Weise ist das ja auch ein Zeichen, dass uns offensichtlich die Kunst nicht mehr so selbstverständlich erscheint, dass wir kritische Fragen an sie stellen, was ja auch richtig ist. Die Frage ist nur, wie man mit diesen Fragen dann umgeht und ob man daraus die Konsequenz ziehen will, bestimmte Dinge, die nicht in unser Wertesystem passen, dann ins Depot zu stecken oder nur noch im Museum, also in einem geschützten Rahmen zeigen zu wollen.
Es gab, Herr Rauterberg, fürchterliche Ereignisse in diesem Jahr. Notre Dame hat gebrannt, in Dresden sind wertvolle Juwelen gestohlen worden. Sind unsere Kulturschätze in einer zunehmend globalisierten Welt, in der auch der Wert der Kulturschätze immer stärker betont und bewusst wird, noch sicher genug?
Ja, das muss man natürlich dann immer im Einzelfall diskutieren. Aber auch hier fällt auf, dass sofort diese Ereignisse politisch instrumentalisiert worden sind. Im Falle von Notre Dame sah dann der französische Premier die Möglichkeit, sich als starker Mann zu gerieren und zu sagen, ach, das ist ja wirklich schrecklich, aber ich finde eine Lösung und ihr werdet sehen, innerhalb von 5 Jahren haben wir die Kirche schöner denn je wiederhergestellt. Also mit einem Tatendrang ging er da ans Werk, der sich, glaube ich, für das Denkmal selber als eher kontraproduktiv erweisen könnte, weil so ein historisches Bauwerk natürlich viel komplexer, viel empfindlicher ist, als dass man mit solchen Zeitplänen da aufwarten könnte. Und auch im Dresdner Fall hat die AfD sofort die Chance gewittert zu sagen, aha, da waren westliche Museumsdirektoren am Werke, die unsere tollen sächsischen Schätze verraten und letztlich veruntreut haben. Und auch der sächsische Innenminister war dann sofort dabei zu sagen, hier, es war ein Anschlag auf die sächsische Identität. Könnt ihr auch sagen, es war ein Juwelenraub. Sehr schade, dass die Dinger weg sind. Aber es wurde sofort alles in diesem Klima, das so danach lechzt, alles irgendwie aufzuladen, in diese Hypernervosität der Gegenwart hineingetragen. Und jeder versucht dann, seinen Profit im politischen Sinne daraus zu schlagen.
Wo bleibt das Schöne, Herr Kästner, ist Erich Kästner mal gefragt worden. Herr Rauterberg, haben Sie was Schönes gesehen dieses Jahr? Wonach entscheiden Sie überhaupt, was Sie sich als Kunstkritiker angucken?
Ach, natürlich gibt es Ausstellungen, an die kommt man nicht vorbei. Denken Sie an die große Leonardo da Vinci-Ausstellung anlässlich seines 500. Todestages im Louvre in Paris. Es ist eine großartige, ein mit unglaublichem Aufwand vorbereitete Ausstellung. Das will man als Kunsthistoriker natürlich sehen. Aber dann gibt es auch immer wieder Dinge, wo ich denke, Mensch, das wäre doch toll, wenn unsere Leserinnen und Leser das auch für sich entdecken könnten. Dinge, die ihnen ganz unvertraut sind. Da ist natürlich dann sowas wie wie die Biennale in Venedig eine tolle Möglichkeit, Dinge auch zu entdecken. Beispielsweise die nigerianischstämmige Malerin Crosby mit ihren Gemälden, wie überhaupt sehr viele tolle Maler auf dieser Biennale zu entdecken waren. Aber auch so eine Videokünstlerin wie Rachel Rose im Fridericianum in Kassel, wo viele, glaube ich, bislang mit deren Werken noch sehr wenig anzufangen wussten. Und jetzt da in der Zusammenschau, man merkt, da ist eine ganz zeitgenössische, zeitgemäße Ästhetik, in der nochmal Dinge thematisiert werden, die sich der voreiligen politischen Instrumentalisierung vollkommen entziehen, ohne dass es irgendwie anachronistisch oder zeitstill wirkte, sondern die Werke haben ihre Eigenlogik, ihre eigene Kraft und der setzt man sich ungeheuer gerne aus.
Hanno Rauterberg jedenfalls, Kunstkritiker der Zeit, über das Kunstjahr 2019. Die Biennale von Venedig hat er als eines der Großereignisse des zurückliegenden Jahres genannt. Den deutschen Pavillon dort in den Giardini hat in diesem Jahr die iranisch-deutsche Künstlerin Natasha Sadr Hagigian bespielt. In Gestalt einer Kunstfigur oder künstlerischen Position mit Namen Natasha Süder Happelmann. Nun ist die größte Kunstausstellung der Welt zu Ende und Natasha Sadr Hagigian kehrt in den deutschen Ausstellungsbetrieb zurück mit einem Multimedia-Projekt, das den Titel trägt im Rücken die alte Ordnung Here She Walked und Formen des widerständigen und solidarischen Zusammenseins zeigen will. Carsten Probst hat die Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig gesehen.
Wer Natasha Sadr Hagigians Installation Ankerzentrum im deutschen Pavillon auf der diesjährigen Kunstbiennale in Venedig gesehen hat, der wird in ihrer Ausstellung in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig vieles wiedererkennen. In einem Raum finden sich drei Felsbrocken mit einem Rest Schlamm wie aus einem vertrockneten Flussbett. In einem schmalen Seitenraum sieht man die aufgestapelten Kisten von der Tomatenernte in Italien, bei der Geflüchtete als billige Hilfskräfte eingesetzt werden. Akustischer wie optischer Hauptteil der Ausstellung ist der Wald aus Gerüststangen mit ganz unterschiedlichen Lautsprecherboxen, aus denen die Soundkomposition aus Venedig zu hören ist. Nur die 12 Meter hohe Staumauer fehlt in Leipzig, mit der Sadr Hagigian die Halle des deutschen Pavillons in zwei Teile geteilt hatte. Denn in den viel niedrigeren Räumen in Leipzig wäre eine solche Mauer optisch kaum überzeugend auszuführen gewesen. Überhaupt ist ja Leipzig nicht Venedig. Und dadurch verändert, ja weitet sich eigentlich der inhaltliche Fokus der Künstlerin von der Migrationspolitik zu einer kulturellen Fragestellung, die Natasha Sadr Hagigian im Gespräch so beschreibt.
Was macht man dann damit, mit dem, was man gesehen hat? Welche Verantwortung kommt zum Beispiel mit dem Sehen? Ne? Wir sind heute mit so vielen Bildern befasst, die uns eigentlich zu Taten rufen, die sagen, man muss was tun. Aber wir haben ja gemerkt, das funktioniert so gar nicht. Und deshalb kann man sich darauf auch gar nicht verlassen. Man hat es oft mit Dingen zu tun, die im Dunkeln bleiben und man muss sich im Dunkeln orientieren. Das heißt, man braucht eigentlich ganz neue und andere Formen der Aufklärung.
Sadr Hagigian hat nun auch die von ihr geschaffene Kunstidentität Natasha Süder-Happelmann wieder abgelegt, die sie vor und während der Biennale für ihr Projekt angenommen hatte. Sie trägt nicht mehr die Maske in Form eines Felsbrockens auf dem Kopf und kommuniziert auch nicht mehr nur durch Zeichnungen oder ihre Sprecherin mit der Öffentlichkeit. Mit dem Mummenschanz, den ihr manche Kritiker damals vorgeworfen hatten, hatte Sadr Hagigian mit ihrer Kunstfigur auf die Mechanismen des Medienbetriebes zu reagieren versucht, die bei internationalen Events wie der Biennale schlagzeilenträchtige Bilder und Verkürzungen produzieren.
Ich glaube, dass Geschichte eine Kraft ist, die eben Form gibt, die wie eine Erzählung durch Dinge durchgeht. Und so ist jeder Raum, in dem man ihn dann aktiviert, fängt an, seine Geschichte zu erzählen. Das ist gar nicht unbedingt, dass man die vorher weiß und dann der irgendwas aufstülpt, sondern dass man sie aktiviert. Von daher ist vielleicht das, was wir machen, eben auch, ja, Geschichte zu ertasten.
Automatisch haben viele Kommentare zum deutschen Pavillon zuerst immer nach einem politischen Statement, etwa zur Flüchtlingskrise, gesucht. Dass es Sadr Hagigian eigentlich um viel mehr geht, lässt sich in der Galerie für zeitgenössische Kunst in Leipzig nun deutlicher zeigen. Die alte Ordnung, von der im Leipziger Ausstellungstitel die Rede ist, Sie erscheint hier als weitaus mehr denn nur als eine politische Situation. Sie beschreibt ein kulturelles Selbstverständnis, zum Beispiel in mitteleuropäischen Staaten, und seine Abgrenzung gegenüber anderen Kulturen. Als Künstlerin versucht Natascha Sadra-Hagigian, sich in ihren Arbeiten einer anderen Sicht auf kulturelle Identität zuzuwenden, nicht mit politischer Agitationsrhetorik, sondern durch Erweiterung der Aufmerksamkeit.
Dass es eigentlich weniger jetzt um einen selbst geht, sondern um diesen Behälter, in den man da reingeschmissen wird. Und das haben wir versucht, wirklich auf jeder Ebene zu machen, uns anzuschauen, wo sind die Oberflächen und wie kann man die anders aktivieren, sodass man die wirklich wie so eine sensibilisierte Haut wahrnimmt, dass es vielleicht sogar fast wehtut, dass man so, sich so da drin so spürt.
Carsten Probst berichtete aus Leipzig. Meine Oma ist eine alte Umweltsau, eine Parodie, freiwillig gesungen von einem Kinderchor im Auftrag des Westdeutschen Rundfunks. Geht gar nicht, fanden erst einige Leute in den sogenannten sozialen Netzwerken, dann immer mehr auch aus dem rechten Spektrum, dann der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen auf Twitter. Dann forderte ein anderer Politiker sogar, es müssten Köpfe rollen. Der WDR löschte den Online-Beitrag, setzte eine Sondersendung an. Der Intendant des Senders bat darin vom Krankenbett seines Vaters aus um Entschuldigung. Vor dem WDR demonstrierten Neonazis und sangen Opa, Opa über alles. Adressen und Telefonnummern von WDR-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurden im Internet veröffentlicht, ihre Familien zu Hause belästigt. Gleichzeitig sind in Syrien Hunderttausende auf der Flucht, Venedig steht unter Wasser, Australien brennt. Was erleben wir da eigentlich gerade kulturell, habe ich den Kommunikationswissenschaftler Tanjef Schulz, Professor an der Gutenberg-Universität in Mainz, gefragt.
Sieht fast so aus, als würde in Zeiten des digitalen Kommunizierens permanent Sommerloch herrschen, so wie früher, als dann absurde Themen hochgezogen worden sind. Sie haben es jetzt in Ihrer Frage angedeutet, es gibt eigentlich genug wichtige Themen, über die wir dringend diskutieren könnten. Aber stattdessen werden wir immer wieder hineingezogen in so Empörungsschwelle und Empörungsgeschichten, die da im Internet vor allen Dingen dann sich austoben.
Wie funktioniert das? Wie werden die gemacht, solche Empörungswellen?
Naja, früher hat man ja einfach am Küchentisch sich mal über irgendwas aufgeregt oder auch am Stammtisch und dann war auch wieder gut. Und mittlerweile wird eben alles sofort in die Welt hinaus geblasen im Internet und es wird auch so ein Druck erzeugt, dann bei Verantwortlichen Reaktionen zu zeigen. Also in dem Falle beispielsweise durch den WDR-Intendanten oder Politiker schalten sich einfach ein und vielleicht hätten sie in früheren Zeiten einfach mal eine Nacht drüber geschlafen und dann gesagt, ach nee, das ist jetzt wirklich eher nichtig und nicht so wichtig. Und dann mischen sich sofort aber auch bestimmte interessierte Kreise ein, also in dem jetzigen Fall beispielsweise Rechtsextremisten, die dann ganz gezielt Geländegewinne versuchen zu erzielen. Und wir haben leider aus diesem Grund heraus auch so eine Art permanenten Geländegewinnkampf im öffentlichen Diskurs, der dem auch schadet.
Der WDR hat sehr schnell eine Sondersendung anberaumt. Der Intendant Tom Buo hat sich in diese Sendung eingeschaltet, hat vom Krankenbett seines Vaters aus gesagt, dass er das bedauert, was da geschehen ist, dass er um Entschuldigung bittet. Welche Konsequenzen hat das für eine Öffentlichkeit?
Die Frage ist ja, was dann eigentlich in Zukunft wir dann zu erwarten haben. Müssen sich jetzt permanent Leute entschuldigen, wenn irgendwo etwas Anstoß erregt, wenn irgendwo Leute sich empören, sogenannte Shitstorms veranstalten? Ich meine, man kann zu diesem Lied, um das es jetzt geht, stehen, wie man will. Man kann sich darüber aufregen. Das ist ja vielleicht auch gerade der Stachel der Satire, der dann da zur Geltung kommt. Aber sich dafür zu entschuldigen, halte ich in diesem Falle für völlig übertrieben. Und das ist dann vielleicht ein Präzedenzfall, wo man dann bei anderen Dingen, die auch anstößig sind oder in irgendeiner Form Kontroversen erzeugen, auch den Druck entfaltet, müsse es dann Entschuldigung geben. Ich stelle mir das mal so vor, es kann doch sein, dass im WDR irgendjemand auf die Idee kommt, einen Kommentar mal zu sprechen und zu sagen, dass die jüngere Generation heute darunter leidet, dass die Älteren ihnen hinterlassen eine Welt, in der das Artensterben voranschreitet und der Klimawandel. Das ist eine Position, die kann man dann auseinandernehmen, die ist vielleicht streitbar, aber sie ist jetzt auch nicht völlig absurd. Ganz im Gegenteil, wie ich finde. Und ganz viel anderes hat in der satirischen Form dieses Lied jetzt auch nicht gemacht.
So eine Entschuldigung, wie sie jetzt erfolgt ist, bestärkt die diese Empörungskultur, die Sie gerade beschrieben haben?
Ja, das führt natürlich dazu, dass das wie so ein, ja, eine Belohnung wirkt und dass es auch als erfolgreich dann gilt, sich da in dem Maße auszutoben, auch in der Kommunikation. Wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, wenn man irgendetwas nicht gut findet, wenn man es anstößig findet, wenn man darüber diskutiert. Das ist ja gerade der Sinn einer ordentlichen öffentlichen Diskussionskultur. Aber was wir jetzt erleben, ist ja, dass es permanent ins Unsachliche von allen Seiten abgeleitet, dass nicht mehr unterschieden wird zwischen den verschiedenen Formaten, etwa, dass der Satire etwas unterstellt wird, was weit über das hinausgeht, was die Satire eigentlich ist, und dass man gegenseitig sich keinen Respekt mehr dann zollt und einfach mit schlimmsten Unterstellungen agiert. Und wenn man dann auf so etwas mit Entschuldigung reagiert, dann hat das für meine Einschätzung also eher die Folge, dass der Diskurs noch weiter verroht.
Tanjef Schulz, Kommunikationswissenschaftler an der Uni Mainz. Rückblicke, da bietet sich diesmal neben dem Jahr auch das Jahrzehnt an. Doris Schäfer-Noske.
Ja, wenn der Theatermacher Matthias Lilienthal auf das vergangene Jahrzehnt zurückschaut, dann sieht er eine Zeit, in der die Identitätspolitik neu verhandelt wurde. Identität und Teilhabe seien die bestimmenden Themen im deutschsprachigen Theater der 2010er Jahre gewesen. Das Ende der alten weißen Regisseure sei eingeläutet worden, eine Entwicklung, die aber noch nicht abgeschlossen ist, wie Matthias Lilienthal im Deutschlandfunk Kultur betonte.
Theater ist nicht gleichberechtigt. Also wenn man sich die Anzahl von Intendanten und Intendantinnen anguckt, dann ist das ganz weit von der Gleichberechtigung entfernt. Die Kammerspiele haben jetzt in dieser Spielzeit 45% weibliche Regisseure. Und dieser Anteil von Regisseurinnen ist eher ungewöhnlich. Und das Schauspiel Hannover mit der Sonja Anders profiliert sich ja da sehr deutlich in der Frage und rückt die Arbeit von Frauen sehr nach vorne. Und insofern hat sich da was getan.
Zur Frauenfrage und der Frage der türkischen Community seien im Theater in den vergangenen 10 Jahren die Frage der People of Color und des Queerseins hinzugekommen. Raketen kaufen oder nicht? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen. Wer sich beim Raketenkauf allerdings auf Argumente des Kulturguts berufen will, der liegt nach Meinung des Deutschen Kulturrates falsch. Das Silvesterböllern, wie es derzeit praktiziert werde, habe nichts mehr mit dem Brauchtum aus dem 16. Jahrhundert zu tun und sei jetzt unzeitgemäß, erklärte der Geschäftsführer des Kulturrats Olaf Zimmermann. Das private Feuerwerk habe sich negativ entwickelt, denn es gehe dabei nicht mehr um Schönheit, sondern nur noch um Krawall. Zimmermann sprach sich mit Rücksicht auf Mitmenschen, Tiere und Umwelt für einen Verzicht auf die private Böllerei aus. Zentrale Feuerwerke, die gemeinschaftlich organisiert würden, befürwortete er dagegen. Dass man Geburtstage nicht vorfeiern soll, gilt definitiv nicht für verstorbene Kulturschaffende. Gefühlt haben wir diesen Ehrentag also schon vielfach begangen. Die Rede ist vom 200. Geburtstag von Theodor Fontane. Über 400 Veranstaltungen hat es gegeben, vor allem in Brandenburg. Es sei gelungen, Fontane zu entstauben und im Spiegel des 21. Jahrhunderts zu betrachten, erklärte Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle in ihrer Bilanz. Der eigentliche Geburtstag ist allerdings erst heute.
Auch das war Kultur heute. Morgen gibt es an dieser Stelle den Rückblick auf 4 Kulturjahre, auf die von Monika Grütters, Benedikt Savoy, Wolfgang Ulrich und von Olaf Nicolai nämlich. Und der wird dann unter anderem diesen schönen Satz über eine Welt ohne Kunst sagen.
Kunst ist ein essentielles Medium, mit der Welt zu kommunizieren. Unser Verhältnis zur Welt ist primär ein ästhetisches. Ich glaube nicht, dass wir in dieser Form Menschen werden, wie wir Menschen sind, weil in der Kunst sich das Vermögen, über unsere Fantasie zu verständigen, über ihre Möglichkeiten, über Grenzen verhandelt wird. Und wenn wir das nicht mehr tun würden, dann würden wir in einer vollkommen anderen Gesellschaft leben, die ich mir gar nicht vorstellen kann.
Also Olaf Nicolai und noch ganz viel mehr Rückblick und Rückblicke morgen schon um 17.05 Uhr bis 18 Uhr. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zuhören und fürs Weiterhören.